Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts. Wir sind zurück mit einem sehr, sehr, sehr schönen Spezial, einer sehr musikalischen Folge. Es wird heute sehr, sehr musikalisch. Und dafür ist einmal natürlich der Meister der Musik bei mir, Matze, der mich schon durch diesen Podcast gequält hat mit sämtlichen musikalischen Ergüssen, die er kennt. Hallo Matze.
Du, das war noch nicht mal annähernd alles, was ich kenne.
Das weiß ich, davor habe ich auch schon Angst in der Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß ja, wie deine Geschmäcker sind, deswegen war mir schon klar, dass du die Folge heute sich sehr darauf freuen wirst. Aber zudem haben wir auch eine Gästin. Und da es musikalisch wird, kann es niemand anders sein. Ich begrüße bei uns die liebe Bina. Hallo Bina.
Hallo André. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. würdest du dich natürlich einmal für unsere Hörer, die dich nicht kennen, ich wette, hier sind jetzt ganz viele auch dabei, die nur deswegen da sind, weil du hier bist, also auch Gruß an deine Crowd natürlich, Team Bina, ne, Hashtag und so, aber für alle, die Schaubefehl Hörer, sag doch einmal ganz kurz in ein paar Worten, wer bist du, warum bist du hier in diesem Musikspecial vor allem, was verbindet dich mit Musik und was machst du überhaupt so?
So, also ich bin die Bina oder auch Bina Bianca auf YouTube, Twitter, Instagram oder Twitch. Ich bin Musikerin, nebenbei Redakteurin für ein Musikformat und Musical-Liebhaberin, seit ich klein bin und mein Vater mir all die alten Musicals gezeigt hat. Unter anderem dieses eine Musical, was ich euch heute vorgeschlagen habe. denn das war zum Beispiel der Grund, warum ich früher angefangen habe zu steppen.
Oh. Ja. Das ist schon mal die schönste Anekdote.
Ja,
musste ich
aufhören, weil ich umgezogen bin.
Oh nein, das ist ja dramatisch. Aber konntest du nicht am neuen Ort auch steppen, nur am alten Ort?
Nee, da gab es tatsächlich keine Steppschule. Und das Tragische war, dass mein Lehrer gesagt hat, dass ich richtig, richtig gut war. Also vielleicht, wenn das nicht gekommen wäre, wäre ich jetzt vielleicht Stepperin. Ja.
Mein Gott, das ist ja eine dramatische Wendung in deinem Leben. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wärst du vielleicht heute Stepperin.
Ja,
vielleicht
ob ich dann auch
YouTube.
Hier wäre? Wahrscheinlich wäre ich auch hier in diesem
Podcast. Dann wärst du Deutschlands einzige Stepp-Influencerin. Gibt's das?
Das ist geil.
Das werde ich nach dem Podcast mal recherchieren, ansonsten mache ich das. spannend. Also auch das zeigt ja auch tatsächlich ein bisschen, wie sehr dir auch der Film, den du uns heute gegeben hast, am Herzen liegt. Wenn das auch schon so eine Einstiegsanekdote mit dir verbindet. Das ist ja sehr, 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 sehr cute.
Aber auch um mal ernst zu sein, also we had it coming. Irgendwann musste dieser Film, glaube ich, einfach mal kommen.
Definitiv. Also ich glaube, wir hatten auch schon mal über ihn gesprochen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Also es ist ja nun mal auch einer der Filmklassiker allgemein. Und wir hatten ja, wie gesagt, jetzt schon die ein oder andere Musikfolge hier, Musical-Folge. Und
ganz
dass selbst du den nicht kanntest, war mir für mich ja schon total der Schock, weil du ja, wie gesagt, sehr in dem Genre einfach aufgehst, Mats, das weiß ich ja. Deswegen dachte ich auch immer, du kennst den.
Ja,
halt.
Aber der Film ist von vor 1990.
Ja, das stimmt. Aber ja, dafür haben wir den Podcast ja auch nun mal ins Leben gerufen, genau für solche Lücken. Und ja, dass da natürlich dann alles zusammenspielte mit dir, Bina, und dass es auch noch dein Lieblingsfilm ist, dann ging es ja gar nicht anders. Und wir reden jetzt gar nicht auch lange um den heißen Brei herum. Es geht um Singing in the Rain oder auch auf Deutsch, du sollst mein Glücksstern sein.
Wie der die adäquateste deutsche Übersetzung von
Ich bin heute ganz verdreht, ganz herrlich durchgedreht, denn ich bin so verliebt wie noch nie.
Wenn ich den Titel so sehe, Singing in the Rain, dann fällt mir auch kein anderer ein, außer der. Der lag natürlich nahe.
Es gibt
damals,
ja einen Grund für.
52. Matze, komm, du bist die Faktenkanone. Warum?
Die deutsche Übersetzung von Singing in the Rain, des Songs, ist ein bisschen merkwürdig. Also ich kann verstehen, woher das kommt, also warum man dann in der Szene ausgerechnet Singing in the Rain mit Ich fühle mich so verdreht übersetzt hat. Aber das war wohl dem deutschen Verleih selbst zu doof als Filmtitel. Deswegen haben sie die Übersetzung eines anderen Songs, nämlich You're My Lucky Star, genommen als deutschen Titel mit Du sollst mein Glücksstern sein. Ich weiß jetzt nicht, was ich eingängiger finde. Es klingt beides sehr, sehr, sehr doof.
Also verdreht war ich auch, als ich den Titel zum ersten Mal gelesen habe. Von daher passt es auch ganz gut eigentlich.
Man findet den auch in Deutschland auch unter Singing in the Rain. Ich habe mir ja die Blu-ray bestellt und ja, da steht einfach fett Singing in the Rain drauf, weil kein Mensch kennt den unter Du sollst mein Glücksstern sein.
Das ist ja der Gag. Also selbst Deutsche, selbst wir in Deutschland kennen den ja eigentlich nur unter diesem Klassikernamen. Das ist ja der Gag daran. Aber zum Beispiel jetzt auch bei Prime oder ich habe ihn jetzt bei iTunes geguckt, weil ich habe ihn im O-Ton gesehen. Bei Amazon ist er nur in Deutsch, aber bei iTunes, die haben den tatsächlich im O-Ton. Auch in der Remastered-Fassung, die 2016 kam.
Schön. Ist echt hübsch.
In HD ist wirklich schön, ja, für das Alter. Brillantes Bild. Und die haben halt, wie gesagt, im O-Ton, aber selbst da heißt der Film trotzdem, du sollst mein Glücksstern sein. Also du musst den deutschen Titel suchen, um ihn zu finden. Das ist halt leider Quatsch so, aber ja.
Da habe ich auch eine lustige ein bisschen Recherchearbeit von dir erfordert. Das ist skandalös.
Ich musste ein bisschen arbeiten, ja.
Da habe ich eine kleine Anekdote. Ich wollte den ja gestern zeitgleich mit euch nochmal gucken, weil die DVD bei meinem Papa ist. Und ich habe auf Amazon Singing in the Rain eingegeben und habe dann halt gesehen, oh geil, Singing in the Rain, cool. Kaufe ich direkt. Hab ihn gekauft, hab ihn gestartet und sie fingen auf Deutsch an zu singen und ich so, na! Dann habe ich auf den Ton geguckt, da stand nur Deutsch und dann war ich so frustriert und so traurig, dass ich sofort den Support angeschrieben habe und dann habe ich gesagt, ich dachte, der heißt in Deutsch, willst du mein, oder du bist mein Glücksstern oder willst du mein Glücksstern sein? Und ich dachte, das wäre die OV-Version. Aber ich werde mir nie, nie die deutsche Version angucken. Bitte, 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 kann ich den zurückgeben? Und die haben den zurückgegeben und ich habe mir direkt die DVD bestellt jetzt, ja.
Aber muss man wieder sagen, Amazon Support an der Stelle, da sind sie halt gut. Da sind die schnell, ja. Und reagieren auch meistens eigentlich gut. Ja,
das war also voll lieb, ja.
Immerhin das so, aber ja, ist natürlich. Ja, es ist leider, Prime hat eine tolle Auswahl, aber die haben leider in vielen, 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 vielen Fällen haben die leider immer nur Deutsch. Ja. Da ist iTunes zum Beispiel deutlich besser. Die hatten Singing in the Rain. Ich habe den geliehen tatsächlich. Für 3 Euro gab es den gerade zu leihen. Habe ihn geliehen. Geh in die Sprachen und du hast irgendwie 23 Sprachen zur Auswahl. Ich hätte den auch in Russisch gucken können.
Was?
Also Wahnsinn. Die haben den einfach in allen Sprachen der Welt. Das ist halt. Das ist Service. Also, falls man den noch mal irgendwie in Suahelisch, Russisch, Türkisch gucken möchte, bei iTunes reinklicken. Ansonsten, ja, wie ihr schon gesagt habt, gibt's natürlich auch erstmal auf Blu-ray, DVD überall zu kaufen von Warner, ganz normal bei eurem Lieblingshändler. So, das ist alles ohne Probleme zu beziehen. Und ja, ansonsten muss man vielleicht auch dran sagen, ne, Regie geführt Stanley Donen und auch Gene Kelly selbst, der auch natürlich die Hauptrolle Don Lockwood spielt, also auch auf dem Regiestuhl hier als Co-Duo agiert.
Und zwar, und, wenn ich das einwerfen darf, ja. Gene Kelly war für die Tanzszenen zuständig und Stanley Donen halt für die Filmszenen dann in dem Sinne.
Ja, genau, für die Comedy-Filmszenen, ja, ganz genau, ja. Und ja, ich würde einmal, wie das ist bei uns üblich, ich habe keine Angst, Bina, ich habe auch schon deine rausgesucht, wir machen einmal den Inhalt kurz in wenigen Worten, wieder von unseren guten Freunden UFDB geklaut, Grüße gehen raus, und dann steigen wir in den Film ein. Also 1927 in Hollywood, die Stummfilmstars Don Lockwood und Lina Lamont sind ein umjubeltes Traumpaar. Leider hält Lina die berufliche Beziehung für wahre Liebe. Als jedoch der Tonfilm Einzug in Hollywood hält, gibt es Probleme. Don ist sprachlich hervorragend geeignet für den Job, doch Linas Können entpuppt sich als Farce. Ein erster Film mit den beiden wird zu einem bodenlosen Flop. Also soll sie synchronisiert werden, wozu ausgerechnet Dons neue Freundin Kathy Seldon herhalten muss. Don und sein Freund Cosmo müssen sich etwas einfallen lassen, um Film und Privatleben noch zu retten. Ja. Und ich fange einfach mal kurz an mit meinen Erwartungen an den Film, denn das ist ja mal wieder klassisch bei mir. Ich habe den Film immer für ein wirklich waschechtes, reines, und da müssen wir eh nachher nochmal diskutieren, Musical gehalten, ja? Da gab's ja auf Twitter jetzt schon einige Reibereien, möchte ich sagen.
Du hast ja auch einfach Unrecht.
Bitte?
Du hast ja auch einfach Unrecht.
Darüber reden wir gleich. Definition Musikfilm / Musical. Also ich hatte, um das einfach ganz runterzubrechen, ich hatte erwartet, dass der Film wirklich komplett in Songs erzählt wird. Ja, dass es keine, wie du kurz eben sagst, normalen Filmszenen gibt, keine Dialoge, sondern ich dachte immer, das wäre von vorne bis hinten ein gesungen vorgetragener Film. Deswegen war ich auch da wieder immer so ein bisschen vorsichtig, weil eben dieses Format des durchgesungenen Films bei mir immer nicht so gut funktioniert. Und deswegen hatte ich schon so ein bisschen Angst und war so, oh nein, mal wieder hier ein Klassiker auf dem Tisch und nachher finde ich ihn furchtbar und alle hassen mich. Ne, das ist ja bei mir immer Standard. Und von daher war ich halt. Deswegen kann ich schon mal sagen, ich war sehr froh, als der Film quasi als normaler Film startet und ich Dialoge hörte, dachte mir so, oh, meine ganzen Befürchtungen waren vermutlich, fehl am Platze und so sollte es ja auch sein. Von daher, das kann ich schon mal sagen, da sind mir 13 Steine vom Herzen gefallen, als die anfangen zu reden erstmal, ohne Musik. Und ja, Mats, was bei dir? Was waren deine Erwartungen an Singing in the Rain?
Ich war mir eigentlich recht sicher, dass er mir gefallen wird. Einfach weil der Beliebtheitsgrad kommt ja irgendwo her. Ich mag Musicals und dementsprechend bin ich da eigentlich mit ganz gutem Gewissen rangegangen. Ich habe ein bisschen Angst, weil, Bina, du hattest das ja auch erzählt, als du uns den in der letzten Episode aufgegeben hast, dass die Tanzszenen so ganz, ganz toll sind. Und ich muss ehrlich gestehen, Tanz ist meistens etwas, mit dem ich eher wenig anfangen kann. Ganz einfach, weil ich mich da schnell satt sehe. Zum Beispiel bei Mary Poppins gibt es ja diese sehr lange Tanzszene auf dem Dach mit den Schornsteinfegern. Und ich glaube, da bin ich beim letzten Mal wirklich eingeschlafen, weil es mir viel, viel, viel zu lang ging. Deswegen war ich da ein bisschen verhalten. Und was ich eigentlich ziemlich interessant fand für so ein Filmklassiker, ich hatte nicht den leisesten Schimmer, worum es geht. Ich kannte halt nur die Szene, in der Don halt durch die Straßen tanzt und in den sturzbachartigsten Regenschauer aller Zeiten da sagt, dass er im Regen singt. Aber ansonsten hatte ich keine Ahnung, was mich erwarten wird.
Das geht mir ganz genauso. Das ist mir auch dann so beim Starten des Films aufgefallen. Ich habe dann auch noch mal schnell mal eine kurze Inhaltsangabe gelesen bei iTunes, weil ich einfach mal grundlegend wissen wollte, worum geht's eigentlich. Das war mir wirklich auch nicht bekannt bisher. Ging mir ganz genauso, ja.
Möchtest du denn die Musical-Diskussion einmal jetzt nach vorne stellen oder irgendwann zwischendurch mal haben?
Wir können das gerne kurz einmal abhaken, klar.
Denn
lass uns das gerne einmal kurz definieren.
Du dachtest, dass Musicals immer durchgesungen sind, à la Les Miserables oder Sweeney Todd oder halt, wie wir ja auch schon hatten, Hamilton, oder?
Genau, also das war so zumindest bei mir im Kopf die Definition, wenn ich davon rede, ein Musical komplett eben durch die Musik, der ganze Film erzählt, sämtliche Dialoge, in Anführungszeichen, die Story ist komplett durch Musik vorgetragen, durch gesungene Dialoge und quasi Musikfilm in dem Sinne. Musikfilm habe ich immer damit verbunden, eben wenn es eine erhöhte Anzahl von Songs im Film gibt, aber es gibt eben auch normale Dialogsequenzen. Das war immer so ein bisschen da habe ich immer so die zwei Lager für mich aufgemacht.
Okay, weil das, was du dann als Musical in dem Sinne immer so empfunden hast, hat dann ja schon deutlich mehr mit Oper zu tun, würde ich einfach mal so behaupten, weil da ja auch deutlich mehr gesungen wird. Ich weiß nicht, ich war bisher erst einmal in meinem Leben in der Oper und das war ganz, ganz fürchterlich. Zauberflöte von Mozart. Wie alt war ich? 6 oder 7 und selbst meine Eltern fanden es scheiße. Aber um da mal eine vernünftige Definition zu haben, also vernünftig, Anführungszeichen, es ist Wikipedia. Der erste Satz zum Thema Musical sagt halt, das Musical ist eine in der Regel in 2 Akten aufgeführte Form populären Musiktheaters, die Gesang, Tanz, Schauspiel, Dialog und Musik in einem durchgängigen Handlungsrahmen verbindet. Und so eine Sachen wie halt Moulin Rouge oder eben auch Anna and the Apocalypse, wovon wir später noch was hören werden, das sind ja auch Musicals. Und da würde ich spontan sagen, ist der Musikanteil deutlich geringer als das, was letzten Endes geredet wird. Und selbst da gibt es dann ja noch mal Unterschiede. Du hast dann halt die populären Musicals. Du hast die Rock-Musicals, so wie Rocky Horror Picture Show. Es gibt die Jukebox-Musicals. Moulin Rouge ist da so ein Beispiel. Vor allen Dingen jetzt die Bühnenversion, die am Broadway zumindest vor Covid lief, war so ein Ding, was im Grunde genommen nur über populäre Songs läuft. Oder ein anderes Beispiel ist Rock of Ages. Also dieses Durchgesungene ist da schon noch mal eine Abwandlung eines Musicals. Ich weiß nicht, Bina, du kannst mich gerne berichtigen, wenn ich hier totalen Quatsch erzähle.
Nee, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe mir um Definitionen noch nie Gedanken gemacht. Aber ich habe auch einen Unterschied. Also in meinem Kopf ist auch ein Unterschied. Ich mag zum Beispiel diese Live-Musicals, diese Theater-Musicals, ist irgendwie nicht meins. Also irgendwie mag ich das nicht. Ich mag das nicht, dass das immer so happy ist und ich mag das nicht, dass das immer so geschauspielert ist. Also Theater-Musicals mag ich gar nicht gern. Ich liebe so Film-Musicals wie Hairspray, Singing in the Rain, Moulin Rouge. Und das ist für mich auch nochmal irgendwie so ein, also wenn ich sage, ich liebe Musicals und dann sagt jemand, oh geil, hast du schon König der Löwen gesehen? Und ich so, ja, eher nicht so Live-Musicals, eher so Film-Musicals.
Was, also da, auch da, ich meine, der Disney-Film ist ein Musical.
Der Disney, der ja. Neue oder der alte?
Der alte, das wird durchgängig gesungen.
Ist jeder Disney-Film dann ein Musical irgendwie, in dem gesungen wird?
Theoretisch schon, also zumindest.
Ja, per Definition der lieben Twitter-Userin da, mit der wir da diskutiert haben, auch. Ja, stimmt schon. Per Definition, wenn du gerade auch das Wikipedia sagst, so eine zusammenhängende Story durch Sang, Dang und Tanz zusammengetragen, dann per Definition, dann wäre das so, ja, tatsächlich.
Das ist ja, deswegen ist es ja so, ich sag mal, Anführungszeichen leicht, die Disney-Filme zu nehmen und daraus Stage-Musicals zu bauen, weil du hast die Songs ja schon.
Ja, das war. Wir nehmen das einfach so, oder?
Wir nehmen das so hin. Ja, nee, aber ich bin auch bei, ich bin eben, da bin ich jetzt auch bei Team Bina. geht mir ganz genauso. Ich bin halt auch so Bühnengeschichten. Also ich war auch in König der Löwen tatsächlich in Hamburg und ich fand's okay. Es war echt nicht so schlecht, wie ich, also ich hatte auch schon so, oh mein Gott, nee. Aber es war ganz nett so, aber ich bin da halt auch nicht so der Mega-Fan von tatsächlich. Nee, geht mir auch so. Also hier Hamilton zum Beispiel hat mir auch hier im Podcast Mathematze mir aufgetragen. Hat mir halt auch nicht gefallen. Obwohl ich kann immer so die Machart ja und alles, ich kann das schon wertschätzen. Und ich verstehe auch, warum man das mögen kann. Aber mich kickt's nicht. Mich spricht das einfach nicht an. Ich brauche, nee. Ja. Ist mir gute Definition von dir, aber du sagst so, es ist zu theatralisch, zu gespielt so, aber auf so eine, ja, eben auf so eine Überperformance-Art ja auch. Das ist ja kein natürliches Schauspiel. Das ist ja auch absichtlich sehr episch und übertrieben und das ist irgendwie, nee, das löst bei mir auch nichts aus.
Ich wollte noch fragen, ob wir beide dann nächstes Jahr wenn es denn passiert, in Hamburg in Hamilton reingehen, in die deutsche Version, André. Kommst du mit?
Die deutsche Version von Hamilton?
Ja, in Hamburg wird die deutsche Version von Hamilton aufgeführt. Ab nächsten Jahr.
Wer auch immer diese Texte übersetzt hat, ein Hoch auf ihn.
Miranda hilft mit tatsächlich.
Wow, okay.
Ich fände es viel lustiger, wenn sie, weil das ist ja natürlich absichtlich auch auf so ein bisschen auf Rap gemacht. Ich fände es viel lustiger, wenn die es auf Deutschrap machen würden, so mit, keine Ahnung, mit Capital Bra oder so.
Wenn auf einmal Baba Haft vorbeikommt.
Ja, irgendwie ist ja auch in Hamburg, können sie Jizzes holen oder so, keine Ahnung. Das würde ich mir noch angucken, aufgrund der Skurrilität allein. Das wäre schon ganz lustig eigentlich.
Stell dir mal einfach so einen Schrank, wie halt Haftbefehl oder Jizzes in diesen
barocken Dingern vor. Oh mein Gott. Ich habe gerade einen Kink entwickelt, glaube ich. Das ist ja sehr fantastisch, die Vorstellung. Das möchte ich. Das Deutsch-Rap-Musical. Das muss doch irgendwer bitte mal machen.
Ich wette, Böhmermann sitzt schon dran.
Muss mal Nico Backspin anrufen, vielleicht hat er da eine Idee. ansonsten, ja, Hamilton Deutsch, also da ist mir nicht gefallen, hat sehe ich aktuell nicht so das Need, aber mal gucken. Wenn das nicht irgendwie 30 Millionen Euro kostet, der Eintritt, was es wahrscheinlich tun wird, dann
es ist ein Musical.
Überlege ich mir das mal, aber ich tendiere eher zu, glaube ich, nein. Dann auch auf Deutsch, ey, das ist doch wahrscheinlich auch wieder
ich mal gucken. Ich werde es mir ja wahrscheinlich irgendwann mal angucken und ich werde dann berichten.
Gut, dass wir keinen Theaterschaubefehl machen. Dann darfst du mich da hinschicken, ey.
Ja, aber es gibt neben Hamilton, gibt's auf Disney Plus, habe ich neulich entdeckt, noch einen Theatermusical-Film. Wah, 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 wah.
Schade. gut. Aber haben wir das geklärt? Aber ja, wie gesagt, die Definition, die offizielle, okay, verständlich, dann lag ich da so ein bisschen falsch, aber für meine eigene Definition bleibt es halt dabei. Wie gesagt, da sehe ich es genau wie Bina. Ich brauche dazwischen so ein bisschen normale Story und dann eben eingefärbt darin dann so Musik und dann auch mal wieder normaler Part. So, das funktioniert bei mir einfach besser als so wirklich so ein durchgestagedes Ding so. Und von daher, ich dachte Singing in the Rain wäre halt genau das und das ist es eben nicht. Und das war bei mir schon mal der erste Punkt, wo ich dachte, puh, das könnte mir besser gefallen, als ich dachte. Und ja, da ging es quasi erstmal los. Ja, Matze, willst du mal starten so generell? Wie hat dir denn generell so die Story dann auch überhaupt gefallen? Überhaupt dieses Setting, ne, altes Hollywood so der 20er Jahre, war das, ich meine, weiß ich auch, du liebst ja auch dieses klassische Filmding. Wie war das für dich? Wie hat es für dich funktioniert? Wie haben sie es für dich umgesetzt?
Ich habe mich erstmal super, super dolle gefreut, als, wie gesagt, ich bin halt komplett blank reingegangen und dann ist ja der erste Shot nach diesem doch etwas merkwürdigen Intro, wo sie Singing in the Rain singen, oder ich bin so verdreht, je nachdem, in diesen gelben Regenmänteln, und dass man den ersten Shot hat vom Chinese Theater mit 1927 und größter Film, und man hat so direkt dieses Gefühl dafür, was damals eine Filmpremiere eigentlich noch war.
Mhm, ja.
Und da hatte ich direkt ein fettes Grinsen im Gesicht. Und ich habe auch sofort verstanden, warum der Film zumindest in dieser Filmbubble und im amerikanischen Gedächtnis so beliebt ist. Denn, seien wir mal ehrlich, Hollywood liebt Filme über sich selbst.
Total, ja, ja. Und das ist ja ein reines Abgefeier im Grunde.
Das ist ja hier absolut. Und dementsprechend war ich gespannt und dann hat man ja diesen Übergang vom Stumm zum Tonfilm, was das grobe Handlungsgerüst des Ganzen ist. Und ich war richtig, richtig hooked und fand das super spannend, weil es ist ja durchaus bekannt, dass nach der Jazzsänger diese ganzen Stummfilmstars einfach im Grunde genommen keinen Job mehr hatten, weil deren Art zu spielen, nicht mit dem Tonfilm, mit den Talkies, so hießen die wirklich damals, das fand ich auch ein schöner Kniff. Das hat einfach nicht zueinander gepasst. Und dementsprechend fand ich das so schön, dass ein Musical diesen Umstand aufgreift, weil durch den Tonfilm und dadurch, dass man da auch sehr viele Musicals produziert hat, sind ab den 20ern Musicals überhaupt zu so einem weltweiten Ding geworden. Und das hatte dann gleich so mehrere Ebenen, die mir kontinuierlich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.
Oh. Ja, total. Und die Story an sich im Grunde ist ja, also das ganze Gerüst und die Story ist ja eigentlich fast schon Meta. Also sie nutzen ja quasi den Musical-Film, um die Ära des Tonfilms quasi einzuleiten und beziehungsweise wie es dazu kam, fand ich auch mega sympathisch. Und weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand auch fast das ganze Setting, also gerade der Anfang mit dem roten Teppich, ne, wo diese Moderatorin da in diesem Mikro steht und die Stars ansagt, wie sie auf den Teppich ankommen und so weiter. Und dazu die ausrastende Publikum, ne, ist ja im Grunde wie heute bei den Oscars, nur heute sitzen die halt alle, machen Fotos mit dem Handy und keiner schreit da so rum so richtig. Und da ist ja komplette Eskalationsstimmung. Und ich fand so ein bisschen, es war gleichzeitig Hommage an diese alte Zeit.
Ja.
Aber auch gleichzeitig so ein bisschen Persiflage.
Ja.
Weil sie es auch so ein bisschen hops genommen haben, ne? Auch dann irgendwie, dann kommt da einer an, alle rasten aus, dann wird ein neuer Star vorgestellt, alle sind ruhig, weil den interessiert halt keiner und dann wird einfach so durchgewunken. Das fand ich total sympathisch. Oder dann die von Nahaufnahmen, die Reaktion immer der Zuschauer, so wer da aussteigt, so oh, ah,
Und fand ich
richtig gut.
Gab es auch direkt am Anfang so einen richtig lauten Lacher von mir, weil auf einmal von unten so ein random Typ kommt und oh, großartig.
Ja, auch diese einen Aussteigen von wegen, weil sie meinen irgendwie halt die mystischen und so, ne? Und alle so, Das war richtig gut, ja. Also deswegen, da habe ich gemerkt, das ist gleichzeitig so eine Liebeserklärung und gleichzeitig nehmen sie aber auch dieses übertriebene Fandom, so was da so herrscht, natürlich auch so ein bisschen hops. Das fand ich sehr, sehr charmant.
Auch dann die Einführung von Don. ist halt auch so herrlich, wie er mit Lina ankommt und er dann gefragt wird, ja, und wie sind sie denn hierher gekommen? Und ich weiß, was war das Wort, was sein Vater ihm angeblich immer eingebläut hat?
Dignity. Ja, always Dignity.
Dignity, ja. Und man einfach in Rückblenden dann sieht, du erzählst Bullshit, mein Lieber. Das war schon arg sympathisch. Und ich habe echt lange überlegt, aber Gene Kelly hat mich arg an Jean Dujardin erinnert.
Oh ja.
Ja. Ich war komplett.
Ich war die gesamte Zeit, okay, woran zum Teufel liegt das jetzt? Und dann hatte ich so OSS 117 halt vom Kopf, im Kopf und war so, nee, irgendwie passt das nicht so ganz. Und dann ist mir eingefallen, verdammte Axt, er hat in The Artist mitgespielt.
Ja.
Ja.
Den ich auch nicht gesehen habe, aber selbst diese paar Szenen, die ich von diesem Film kenne, ist so, okay, ey, da muss Gene Kelly, beziehungsweise die Figur Don Lockwood, wird da in irgendeiner Form Pate gestanden haben.
Ja, ich finde auch, die haben sowieso, die haben ähnliche Gesichtszüge und die sind sich schon sehr ähnlich so vom auch halt dieses Gentleman-Lookalike, ne? Ja. Das passt einfach. Deswegen, ja, ich musste auch an George da denken, absolut, ja, fand ich auch. Und ja, auch Gene Hagen halt, ne, als Lina Lamont, die ist ja auch halt so der Prototyp des absolut abgehobenen Superstars natürlich, ne, so mir kann keiner mehr was, ich bin gemacht so und gerade natürlich, dass sie dann diejenige ist, wie wir schon ja in der Zusammenfassung gehört haben, dass die dann quasi rausfällt aus der ganzen Nummer, als sie plötzlich erkennen, na gut, sie will es ja eigentlich gar nicht erkennen, alle anderen erkennen es, dass sie eben eigentlich gar nicht so viel Talente hat, wie sie vielleicht glaubt.
Ja doch, für einen Stummfilm halt.
Ja, ja, klar. Ne? Aber sobald es dann eben als alles andere geht, singen, tanzen, hast du nicht gesehen, ist es halt einfach, ist es halt vorbei. Aber trotzdem, ihre Figur wird ja auch direkt so eingeführt. Ne? Wie gesagt, die ist halt so wirklich komplett selbst überzeugt, mir kann ja gar keiner was. Und alle müssen mich auf Hätten tragen, was sie ja auch tun.
Ich fand's auch arg sympathisch, wie sie letztendlich eingeführt wird, weil sie redet ja die gesamte Zeit nicht am Anfang. Ja. Und wenn sie dann das erste Mal den Mund aufmacht, ist es so wirklich so, was? Und da kann ich ja ganz kurz was zur deutschen Synchro sagen. Ja, Singing in the Rain auf Deutsch ist scheiße. Und ich gebe ehrlich zu, als dann die Szene kam, habe ich es auch auf Englisch gestellt, weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber bis dahin und auch danach finde ich die deutsche Synchro ziemlich, ziemlich gut. Weil diese ganze Stimmlage ist so perfekt getroffen und gerade Lina ist so herrlich quietschig. Ich werde mir den definitiv auch noch mal im O-Ton anschauen, um mal ein bisschen was vom Fazit vorwegzunehmen. Aber dadurch, dass ich gestern auch ein bisschen Kopfschmerzen hatte und so, den kann man sich ohne Probleme auf Deutsch geben.
Man muss dann halt in den Liedern einmal immer umschalten und dann wieder Deutsch weitergucken.
Genau, die Songs einmal wegschalten.
Ja, noch nicht mal, würde ich noch nicht mal bei allen Songs sagen, weil auch Guten Morgen, Guten Morgen. Das hat auch irgendwie
es ist schon, was. Ja, es ist schon wirklich gut gemacht. Es ist nicht furchtbar, aber es ist
falsch.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen unsere Generation. Also meine Eltern staunen auch immer, wenn ich sage, dass ich alles auf Englisch schaue, wo es für mich halt gar kein Problem ist, weil ich einfach finde, dass es cooler klingt als Deutsch. Aber schon früher war die deutsche Synchro echt fantastisch und heute ist sie es ja auch, also noch ja, viel genau. besser.
Also man darf immer nicht vergessen, dass wir in Deutschland einfach ein verdammt starkes Synchroland sind mit fabelhaften Talenten so und klar, sehe ich genauso. Ich guck's einfach auch lieber auf Englisch, weil es einfach originaler klingt. Es passt einfach auch dann natürlich besser zum Bild. Aber wir haben natürlich einen hohen Qualitätsstandard, sage ich mal. Aber ja, das nervig wird's dann eben erst, wenn eben solche Songs jetzt in dem Beispiel hier vom Titel her so aus dem Kontext gerissen werden, dass sie halt dann quatschig werden. Ne? Das ist einfach schade. Ne? Ja.
Deswegen fand ich auch zum Beispiel die Art, wie sie es bei Greatest Showman zum Beispiel gelöst haben, in der deutschen Kinofassung auch sehr, sehr gut, dass da halt die Dialoge auf Deutsch waren und die Songs waren untertitelt. Einfach, weil so wichtig für die Exposition sind die in dem Film jetzt nicht. Also sie sind schon da, um mehr Charakter zu geben. Aber selbst wenn man nur ungefähr erkennt, worum es in den Songs geht, kriegt man schon das meiste mit.
Ja, nur so heute kannst du was machen, nur damals natürlich nicht. Ne?
Ich wollte gerade sagen, die Zeit war halt eine andere.
Da konntest du im deutschen Kino, glaube ich, keinen OV mit Untertitel zeigen.
Was ist das?
Glaube ich, glaube ich, rausgerannt.
Und ich musste wirklich, wirklich nachgucken, wie die Figur von Debbie Reynolds heißt, weil auf Deutsch sagen sie mal Katie. Uff. Und ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die halt Katie hieß und war so, das kann doch aber nicht sein, dass der Name, der irgendwo aus dem Nahen Osten anscheinend kommt, dass der da in diesem Film ist. Und dass sie eigentlich Kathy heißt, ist halt, ja, in den 50ern wusstest, war das mit dem Englisch halt noch nicht so weit.
Ja, auch bei, was ich gerade sagen wollte zu Jean Hagen hier bei Lina, ich fand's ja auch, ich find's ja auch so lustig, dass ihre, das hatte ich ja gelesen, Jean Hagens Originalstimme ist halt auf jeden Fall natürlich auch gar nicht so hoch. Also die hat sich jetzt natürlich absichtlich verstellt.
Beste Geschichte,
Die hat normalerweise sogar eigentlich eine relativ tiefe Stimme wohl, auch eine sehr wohlklingende Stimme. Sie musste sie absichtlich verstellen im ganzen Film, um da so schön kretzig zu klingen. Fand ich auch sehr, 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 sehr lustig, dass sie eigentlich eine ganz schöne Stimme hat. Aber extra für den Film das so
ziemlich zurecht. Hattest du da noch weitergelesen, was dann zu Problemen geführt hatte?
Ja, irgendwie, das hatte ich nur überflogen, aber ich glaube, irgendwie am Ende des Tages gab es dann quasi so eine Synchro-Inception, ne? Bei diesen Synchronisationsszenen.
Also ich finde es generell diese gesamte, deswegen fand ich es auch eigentlich ganz witzig, den auf Deutsch zu gucken. Die Geschichte geht ja darum, dass Kathy Lina nachsynchronisieren soll. Weil Lina halt einfach kacke klingt, wenn sie redet.
Genau, und Kathy hat halt eine schöne Singstimme.
Richtig. Hatte für die Macher Debbie Reynolds aber nicht so wirklich. Man hört ihre Originalstimme bei Good Morning, glaube ich, und in einer anderen, in irgendwie so einem DVD-Extra von You're My Lucky Star. Ansonsten wurde sie aber synchronisiert.
Ja.
Und zwar von Jean Hagen.
Genau.
Das ist genial. Ich find, man hört es in der Englischen auch auf jeden Fall am Ende. Die Stimme ist ja eine ganz, ganz andere. Aber es ist schon witzig.
Da auch eine dritte, irgendwie eine ausgebildete Sängerin dazu kam.
Genau, weil am Ende ist noch eine dritte Sängerin dabei. Ja, genau.
Oh Gott.
Okay. Also es war richtig, richtig, richtig Synchro-Inception, genau. Also super quasi, im Endeffekt hat Jean Hagen, hat Debbie Reynolds gesynchrot. Im Beim Film Gesang. Ist es aber andersrum. und dann hat in gewissen Liedern hat dann noch mal eine dritte Sängerin, eine externe, hat dann noch mal Jean Hagen noch mal gesynchrot für spezielle Songs. Also ganz wild.
Es ist super geil.
Ja, das so. Mit dem Steppen war ja auch eine Geschichte gewesen, dass Debbie Reynolds ja eigentlich nicht steppen konnte und dann Intensivtraining von Fred Astaire bekommen hat.
Ja, die konnte ja nicht mal tanzen. Ja. Die konnte gar nichts. Deswegen war sie sich erst, nee, das hat sie auch so gesagt, deswegen war sie sich unsicher, ob sie überhaupt zusagen soll. Und im Endeffekt hat dann Gene Kelly aber gesagt, ich will dich unbedingt haben, wir kriegen das schon hin, wir trainieren das, bis du das kannst. Und im Endeffekt war es ja wohl so, dass halt sowohl Debbie Reynolds als auch hier Donald O'Connor, der den Cosmo spielt, den ich auch übrigens super finde, dass beide danach gesagt haben, dass Gene Kelly ein ultimativer Tyrann war beim ganzen Dreh, ja. Weil der die ultra durchgepeitscht haben muss, so richtig bis zum geht nicht mehr und richtig auch teilweise laut wurde, weil er so ein krasser Perfektionist war. Und da fand ich halt am geilsten die Story. Und das ist auch, muss ich sagen, wo noch mal, natürlich auf die Songs gehen wir eh nochmal speziell ein, aber zum Beispiel der Make Him Love Song, den finde ich super. Und die Performance dazu von dem O'Connor ist halt mega. Wie der dann auch diese Rückwärtssaltos da an der Wand zieht und da diese Wände hochläuft und so. Es ist eine richtig geile, also das ganze Setpiece, der ganze Song, die ganze Performance ist halt der Hammer. Und da fand ich auch den Fun Fact so krass, dass der nachdem sie es gedreht haben, musste der ins Krankenhaus, weil das so anstrengend für ihn war, dass der 3-4 Tage außer Gefecht war. Und das lag halt daran, weil der Kettenraucher war.
Ach, ey.
Und ihm seine Lunge ist einfach kollabiert, weil der so anstrengend war. Und das Problem war aber, dann ist durch einen Unfall sind die Aufnahmen kaputt gegangen. Und dann musste er das, als er aus dem Krankenhaus kam, nochmal machen.
Ach, nee,
das wusste ich nicht.
Hey. Und lag dann noch mal 3 Tage flach.
Oh Gott. Das merkt man nicht. Also,
Respekt an Donald O'Connor. Meine Fresse. Zweimal fast da drauf gegangen. lang für so eine Szene. Und Gene Kelly hat ihn da echt durchgeprügelt wohl. Und, aber er meinte, nee, ich mach das nochmal jetzt, komm, das geht nicht, müssen wir machen, war geil. Und dann hat er es halt nochmal gemacht, obwohl er gerade fast abgenippelt ist. Und weil er einfach halt jeden Tag, der hat, glaube ich, ich hab's irgendwie nachgelesen, der hat jeden Tag irgendwie mindestens 4 Packungen geraucht. Und der war richtig durch. Das fand ich ganz geil. Aber ist eine mega Szene geworden. Also der Einsatz hat sich gelohnt. Finde ich einer der besten Highlights für mich, weil wirklich was der da einfach akrobatisch abzieht, ist wirklich wahnsinnig gut.
Ja.
Ja. Ja, es ist, nebenbei hat meine, ach, jetzt kann ich es sagen, meine Verlobte, hat nebenbei so ein paar, als ich ihr dann gesagt habe, dass Debbie Reynolds die Mutter von Carrie Fisher ist, hat sie sich so ein bisschen in das Leben der Dame eingelesen. Und was ich auch richtig krass fand, dass Debbie Reynolds einen Tag nach Carrie Fisher verstorben ist. So ein bisschen creepy.
Ja, das war krass. Das war 2016, glaube ich, ja.
Ja.
Dass sie genau einen Tag danach ist die auch verstorben, ja.
Und dass Debbie Reynolds halt meinte, die anstrengendsten Phasen ihres Lebens waren die Entbindungen ihrer Kinder und der Dreh für Singing in the Rain.
genau, das hatte ich auch gelesen, mega krass. Ist die einzige Person aus dem ganzen Cast, die noch lebt, ist die Rita Moreno, die Zelda-Spiel gespielt hat.
Ach.
Zelda Sanders, das ist die Stimmtrainerin, ne, glaube ich, ja.
Ach, was?
Und das ist die einzige, die noch lebt, die ist heute 89. Und was ich auch richtig krass fand, das ist, die gehört zu den 21 Schauspielern weltweit, die diesen EGOT bekommen haben. Also die einen Oscar, einen Emmy, einen Tony und einen Golden Globe haben. Davon gibt's nur 21 überhaupt und die ist eine davon.
Wow.
Und das ist die einzige aus dem ganzen Cast, die auch heute noch lebt, ja. Das ist auch, finde ich auch total auch super bemerkenswert, ja. Aber mal noch ein bisschen vielleicht weiter noch generell zu den Songs und Setpieces und so weiter. Mhm. Ein Highlight für mich, also generell kann ich schon mal generell sagen, ich fand eigentlich alle Songs im Film super. Es gab eigentlich keinen, den ich überhaupt nicht mochte. Der eine mal war stärker als der andere auf jeden Fall. Aber generell fand ich, wie sie inkludiert waren, die hatten überhaupt der Flow, die Abwechslung zwischen normalen Szenen, Comedy und Songs fand ich echt immer sehr, sehr ausgewogen. Und für mich noch einer der gleichzeitig coolsten Songs und aber auch gleichzeitig witzigsten Gesamt-Setpieces fand ich, wo Don die Sprachübungen hat.
Ja, mega.
Wo er halt überhaupt keinen Bock hat, weil er es halt einfach super kann und dann halt Cosmo dazu kommt und sieht dann diesen Sprachtrainer so ein bisschen da verarschen.
Der hat mir ein bisschen leid getan.
Ja, schon, aber der Song war mega und die Performance war auch richtig, richtig geil.
Es gibt ja von dem YouTube-Channel Corridor Crew gibt's ja immer einen VFX-Artist oder Stuntman-React-To. Ich hätte gerne zu diesem Film ein Stuntman-React-To Singing in the Rain. Oder meinetwegen auch Tänzer, einfach weil es so krass teilweise ist.
Ja, mega.
Und wie du schon meintest, dass häufig sind bei Musicals die Musiknummern an dem Punkt, an irgendwelchen emotionalen Höhepunkten, an dem Worte nicht mehr ausreichen und den man deswegen sofort in einen Song ausbrechen muss. Und das passt bei Singing in the Rain enorm gut rein. Witzigerweise, außer bei dem Ding. Aber wenn du zum Beispiel diese Szene hast, wo sie in diesem Filmstudio sind und er die Scheinwerfer anmacht, um sie noch schöner zu machen und dann die Liebe zu ihr besingt und sowas. Es ist schon sehr, sehr, sehr schön einfach alles.
Ja, gerade in dem Setpiece übrigens, gerade in dem, was du jetzt gerade meinst, das mit der Bühne da, wo sie diesen Testtanz da machen im Endeffekt, da hatte ich mega im La La Land Vibes. Da hast du richtig die Verbindung gemerkt, wie sich La La Land auch diese eben gerade solche Filme wie Singing in the Rain als Vorbild genommen hat, weil das hatte so richtig was von diesen. In La La Land hast du diese Szenen, die so ein bisschen fast so in diese Fantasy ausbrechen, ne, wo sie dann in den Himmel tanzen und sowas. Und ich fand, dass das Setpiece hier von Singing in the Rain, dieser Bühne, das hatte sowas Magisches, aber total bodenständig. Aber es wirkte durch, wie es aufgebaut war, dadurch hast du keine, du hattest quasi keinen Hintergrund, weil das alles eben Leinwand im Endeffekt war. Dadurch wirkte die Szene so super magisch, fand ich, obwohl es eigentlich sehr bodenständig war. Und das super, super gut. Beleuchtung und alles. Das war richtig, richtig krass gut.
Dadurch hat er ja sie so ein bisschen zu seiner Traumfrau gemacht, indem er sie noch mehr überhöht hat, als er es eh schon getan hat. Das fand ich war eine sehr, sehr schöne Szene. Wo wir gerade das Filmstudio haben. Da sind übrigens wirklich richtige, also richtige Requisiten, aber Requisiten aus anderen Filmen. Zum Beispiel Quo Vadis, dem Monumentalfilm. Mhm. Die haben sie da einfach stehen lassen.
Ich, weil sie eh da waren quasi.
Ja, ja. Und weil sie den Film das brauchen. Wenn man so an Lieblingsszenen denkt, gegen Singing in the Rain ist halt, kann man wenig tun, weil es einfach super schön ist. Und man aber auch sieht, dass wieder von oben die gesamte Zeit der Regen runterprasselt. Ist einfach cool. Meine Lieblingsszene in dem Sinn war aber noch nicht mal ein Musicalstück, sondern wie sie das erste Mal diesen versuchen, die Tonaufnahmen für ihren Film zu machen. Hier ist das Mikrofon.
Mit den Mikros, ja.
Das fand ich halt schon einfach sehr gut und war einfach Comedy-Gold.
Ja, total. Da musste ich auch richtig lachen, ja. Und dann vor allem nicht nur die, wie sie es aufnehmen, sondern vor allem dann, wie der Film im Kino läuft. Und du hörst, es ist, du siehst das Ergebnis dann irgendwie, wie sie halt am Mikro vorbeiredet. Wie,
diese scheiß Kette.
Die Kette, wenn sie ihm dann so auf die Schulter klopft, wo das Mikro so, so bom, bom, bom. Das war so gut.
Ja.
Da muss also, ich auch, da muss ich, also generell, ich fand so generell den ganzen Comedy-Aspekt, der ganze Comedy-Anteil, der war sehr, sehr, sehr gut und sehr lustig. Weil er war, er wirkte auch, ich fand ihn so natürlich. Der war nicht so krass übertrieben, sondern, also natürlich hatte er so auch diesen fast schon, dann schon so theatralischen Charme teilweise, aber ich fand ihn nicht zu drüber. Ich fand ihn echt treffsicher, der war echt gelungen und ich musste echt oft lachen und vor allem immer charmant mit so einem krassen Augenzwinkern. Generell der ganze Film sowieso ist ja so viel gut von vorne bis hinten so. Also ist ja wirklich, hatte so gute Laune ganz da bei dem Film.
Wenig Dramatik.
Ja. Und wenn, wird sie halt relativ schnell auch wieder überspielt, so mit, also es ist natürlich schon so auch so ein bisschen typisches, so der Hollywood-Traum, ne, alles und natürlich wenig ernste Konsequenzen, auch am Ende dann, ne, wenn der Producer dann auch mit auf den Schirm tritt und sie dann so ein bisschen da rausekeln, das ist natürlich alles sehr glatt gebügelt, aber mein Gott, ne, das ist jetzt auch nicht die Intention des Films, sich irgendwelche Missstände aus Hollywood aufzudecken. Aber nee, fand ich wirklich alles sehr ineinandergreifend. So, ich habe echt oft gelacht und das hätte ich nicht gedacht, dass der mich da so komplett auf der Ebene abholt.
Über eine Szene möchte ich aber auf jeden Fall mal reden. Weil das eine Szene für eine Idee im Film ist oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen das Ding hatte. Was sagst du zu dieser ausladenden Tanznummer?
Welche meinst du jetzt? Wo er quasi in den Vorstellungen beschreibt, wie er sich die vorstellt und dann dauert die genau. So 10 Minuten?
Ja.
Ja, das war, also muss sagen, das war der einzige Song, wo ich dann einmal mich erwischt habe, auf die Uhr zu gucken und dachte mir, okay, das dauert ganz schön lange. Aber ich fand der ganze Aufbau dieser ganzen Szene ist halt der Hammer so natürlich. Ne? Ja. Die ist natürlich wie es audiovisuell und das ganze Bühnensetting, die ganzen Details, das geht ja immer weiter, das hört ja gar nicht auf, aber auf einer positiven Art und Weise. Wie gesagt, ich sagte ja eingangs, ich mag es immer gerne, wenn sich das schön abwechselt. Das war dann schon sehr ausufernd, aber es war halt auf so einem hohen Niveau, dass ich nicht meckern konnte. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig und super catchy auch und hat mir richtig gut gefallen. Vor allem dann, die Pointe ist halt so lustig, weil er dann geht's ja wieder zurück so ins reale Leben und er so, ja, ungefähr so stelle ich mir das vor. Du weißt halt, dass es halt natürlich, so wie du es jetzt gerade gesehen hast, gar nicht möglich ist, alleine deswegen, weil es schwarz-weiß ist, so, ne, und das natürlich in dem Umfang einfach nicht zu bewerkstelligen ist, aber gerade deswegen, dass du jetzt als Zuschauer quasi mehr gesehen hast, als der Zuschauer nachher die Zuschauer im Film sehen werden, fand ich schon sehr, sehr charmant, aber generell natürlich eine unfassbar aufwendige Szene.
Und einfach sehr beeindruckend. Da kam halt das zu tragen, was ich vorhin meinte, dass ich von den Tanzszenen Angst hatte, aber ich die alle mega, mega klasse fand. Und auch das Ding, gerade deswegen, weil du im Tanz selbst so viel Storytelling hattest und das dann sozusagen in seiner Vorstellung noch mal eine Ebene tiefer in die Vorstellung der Figur geht und es immer noch toll aussieht. Es war einfach enorm beeindruckend.
Gehe ich komplett mit.
Bina, hast du irgendwelche Fragen noch an uns?
Ich sitze die ganze Zeit, man müsste mich sehen, ich sitze die ganze Zeit hier und grinse in mich rein. Ich bin so happy, dass ihr den so cool findet. Also wirklich, ich freue mich riesig.
Wirklich, das ist, ich sag ja, ich halt, du hast meine Ängste ja gehört so, ne? Und auch mit dem Wissen, dass ich halt bei solchen, bei dem Genre generell vorsichtig bin und überhaupt immer nicht weiß, was mich erwartet, hat mich irgendwie, also wirklich nahezu perfekt abgeholt. Es ist wirklich viel, viel, viel mehr, als ich je erwartet hatte. Und deswegen sage ich halt, für mich hat vor allem insgesamt einfach A, die Abwechslung gut funktioniert, B, dass er halt, egal ob jetzt gerade Musik läuft oder nicht, dieses Feel-Good komplett versprühen kann, dass er so treffsicher ist und dass er einfach, also generell, nicht nur ja, wir haben es über das Freie 3 jetzt im Speziellen gesprochen, aber generell die Setpieces, gerade bei den Tanzszenen, die gehen so rein einfach, weil die sind einfach so gut aufgebaut und das passt so ineinander auch zur Geschichte und da greift so viel ineinander. Und das Ganze eben verbunden mit dieser Meta-Geschichte quasi auf die Hollywood-Ära. Es hat mich wirklich von Anfang bis Ende, wie gesagt, komplett mitgenommen. Ich konnte kein Mal weggucken vom Bildschirm.
Nee, kann ich mich fast komplett anschließen. Irgendwie ist so der allerletzte Funke, dass das so ein 5 von 5 Herz und immer wieder Guckfilm wird, ist noch nicht da. Ich kann mir aber definitiv vorstellen, dass der noch kommt. Und ich bereue es auf gar keinen Fall, die Blu-ray jetzt hier zu Hause stehen zu haben. Und kann mir vorstellen, dass es auch dass es ein Film ist, der jetzt zur perfekten Zeit für uns in den Podcast kommt, weil ich meine, Aufnahme ist im Dezember. Und das könnte so ein richtig schöner, einfach so ein schöner Weihnachtsfilm.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, genau. Und obwohl die Thematik ja nicht mal so extrem drin vorkommt, so oder überhaupt nicht da ist, aber es ist ein vom Feeling her. Also es ist der Film, den wir vielleicht alle gerade brauchen. Das ist so ein richtiger in einer schweren Zeit so reinhauen und eine gute Zeit haben, sich mal wirklich so ein bisschen pushen lassen. So dafür ist der Film echt gut. Und ich gehe mal mit hier, Matze, ich habe mir jetzt auch, also auf der Letterboxd-Skala 0 bis 5 gesprochen, habe ich mir jetzt 4,5 gegeben mit Herzchen. genau, weil ich sag ja zum Beispiel jetzt die eine Szene, jetzt diese Tanzszene, die war dann irgendwie doch, war mir ein bisschen zu lang zum Beispiel. Es waren so ganz kleine Sachen, wo ich gesagt habe, okay, es war jetzt für mich nicht perfekt, keine Ahnung. Aber es ist ein Film, glaube ich, der wachsen noch mal kann bei mir. Also es ist schon auf einem extrem hohen Niveau. Er war jetzt noch nicht am Olymp, auf meiner Filmliebeskala, aber da kann er noch hinkommen und da ich jetzt auch, ich wollte ihn eigentlich gerne mit meiner Frau gucken, aber die liegt gerade leider krank im Bett, deswegen hab ich schon gerade viel gucken, auf jeden Fall nochmal und ja, vielleicht ist er dann beim zweiten Mal, ist er dann noch, springt der allerletzte Funke noch über, aber wie gesagt, insgesamt so, da kann man, also A, kann man generell wenig meckern bei dem Film, weil der einfach auf einem unfassbar hohen Niveau natürlich agiert, insgesamt mit allem. Aber wie gesagt, die Liebe, die er versprüht, die ist schon sehr allumfassend so. Und deswegen, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn jetzt kenne, dass ich ihn nachgeholt habe. Und ja, wie gesagt, wird nicht das letzte Mal auf jeden Fall gewesen sein, dass ich den gucke, auf jeden Fall.
Macht mich sehr glücklich.
Ich wollte noch einmal kurz die Information Dump spielen. Denn Singing in the Rain ist laut dem American Film Institute der beste Musicalfilm aller Zeiten.
Oh.
Na, wenn die das sagen.
Er ist bei der IMDb top-rated auf Platz 102. Mhm. Und was mich ein bisschen gewundert hat, er hat einen Golden Globe gewonnen für Donald O'Connor als Cosmo. Und er war nur nominiert für die Oscars, und zwar für die beste Musik und Gene Hagen als Supporting Actress. Und er hat nicht gewonnen. Das fand ich irgendwie unterhaltsam.
Unfassbar.
Und was ich halt auch noch relativ wichtig zu erwähnen finde, so rein popkulturell, hat der Song, der ja ursprünglich aus dem Jahr 1929 stammt, sich ja noch ein bisschen weiter entwickelt. Wir haben das Mashup mit Umbrella von Rihanna, einmal bei Glee. Und natürlich die großartige Tanzszene aus der hier vom Lip-Sync-Battle von Tom Holland, bei der ich wirklich meine Heterosexualität hinterfragt habe. Und André, weißt du gerade aus dem Kopf, in welchem Film der Song noch eine relativ wichtige Rolle spielt? Ich weiß, hatten wir das nicht beim letzten Mal sogar schon?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht.
Clockwork
eine
Orange.
Wichtige Clockwork. Ach doch, natürlich, doch, doch, klar, hast du gejobbt, sicher.
Wo er den Autoren verprügelt und die Frau vergewaltigt, diesen Song singt. Und das war übrigens improvisiert.
Ah.
Das von Malcolm McDowell.
Und bei Glee war auch Make Him Laugh. Also es gab tatsächlich fast eine ganze Glee-Folge zu Singing in the Rain.
Ich wusste es.
Die hat mich sehr glücklich gemacht.
Ich hatte nämlich noch genau das im Kopf, wie Shu und der asiatische Junge, der immer getanzt hat, vor allen Dingen, wie die da durch die Gegend gesprungen sind.
Mhm.
Also auch so in so ein Ding. Und ich war so, du kennst diese Szene. Aber witzig. Ja gut, danke, dass du es bestätigt hast.
Hast du noch mehr?
Das
Trash
war's. Sorry. Das waren alle Informationen, die ich aus
meinem
System.
Wir haben ja auch unseren Bildungsauftrag hier zu erfüllen. Von daher sehr gut. Sehr gut.
Dann.
Sehr gut. Außerdem, wie gesagt, das haben wir gelernt, wenn die Profis sagen, der Film ist gut, dann muss das ja stimmen.
Yay.
Also, wie gesagt, Sing in the Rain kriegt ihr natürlich überall auf Blu-ray oder sonst beim Streaming. Ob es euch wichtig ist, die Sprache, das müsst ihr selber entscheiden. Wir können ihn, denke ich, empfehlen auf Englisch. Aber wenn ihr natürlich des Englischen nicht mächtig seid, auf Deutsch kriegt ihr ihn natürlich auch überall beim Streaming-Services. Und ja, das war der erste Film. Und jetzt kommen wir zu deinem Bina.
Mhm.
Denn wir haben dir natürlich auch einen Musikfilm gegeben oder Musicalfilm oder wie auch immer die Definition lauten sollte. Aber es wird gesungen.
Mhm.
Und wir haben überlegt und wir haben tatsächlich überlegt, was passt denn auch in die Jahreszeit? Und ja, bei dir kommt es jetzt zu tragen, denn du hast ein eigenes Genre wurde erfunden mit diesem Film, ein Zombie-Weihnachtsmusical.
Ja. Dir
angeschaut, nämlich Anna and the Apocalypse oder auch auf Deutsch Anna und die Apokalypse.
Können Sie mich hören? Ich war im Erste-Hilfe-Kurs.
New morning feels different than before.
Das sind Zombies.
Das sind keine Zombies.
Oh, klar. Dann findest du das normal, oder was?
I'm ready.
Hey, das sind Zombies. Krass, oder?
Alter, ich weiß.
Von 2017, von dem Regisseur John McPhail. Und soll ich einmal kurz den Inhalt wiedergeben und dann gehen wir über in den Film. Also, passt auf. Anna geht auf die Highschool und hat es nicht so leicht in ihrem Teenagerleben. Ihrem Vater, Hausmeister an ihrer Schule, musste sie beichten, dass sie statt zum Studium erstmal auf Weltreise gehen möchte, wovon dieser überhaupt nicht angetan ist. Der Junge, für den sie schwärmt, ist ein arroganter Macho und obendrein kann sie nicht an der Schulverführung zum Weihnachtsfest teilnehmen, da sie arbeiten muss. Aber all diese Sorgen verblassen sozusagen im Schnee, als Zombies in die Stadt einfallen, das Chaos losbricht. Ja, das klingt doch mal nach einem besinnlichen Film. Und Bina, als wir dir den Film gegeben haben, und ja, augenscheinlich kanntest du ihn nicht, sonst hättest du ihn natürlich nicht annehmen können. Und dann hast du dich ja sicherlich mal informiert, was wir denn da Seltsames dir aufdrücken. Was waren denn, nachdem du das erste so gesehen hast, weiß nicht, womit hast du gestartet? Hast du mal was drüber gelesen? Hast du einen Trailer geguckt? Wie bist du rangegangen?
Ich habe gar nichts. Überhaupt gar nichts geschaut.
Gar nichts, du hast gar nichts geschaut, okay.
Ich wusste, bis er anfing, nicht mal, dass es auch ein Musical werden wird.
Ah, okay. Ach, okay, ich dachte, okay, das ist ja noch lustiger. Ich dachte, du wärst zumindest darauf eingestellt, dass wir es musikalisch angehen.
Nee.
Das ist ja noch besser. Aber okay, dann frage ich trotzdem, hattest du Erwartungen denn, als du angefangen hast? Hast du irgendwas erwartet von dem Film? Vielleicht auch nur vom Titel. Was waren deine Gedanken, so bevor du rangegangen bist?
Also ich glaube, der Hauptgedanke war, dass es so ein weibliches Shaun of the Dead werden wird. Mhm. Weil ich dachte mir, allein schon so Anna und die Apokalypse, das klingt schon so ein bisschen trashig. Und das hat mir sehr, sehr zugesagt. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Allein, weil ich liebe Zombie-Filme und ich liebe Trash auch sehr, sehr.
Und
als sie dann, wie gesagt, ich wusste ja nicht, dass es ein Musical werden würde. Und als sie dann sich in der Cafeteria am Anfang zur Kamera gedreht hat und angefangen zu singen hat, habe ich meine Hände in die Höhe gerissen und habe gesagt, wow, ein Musical! Und habe mich unfassbar gefreut. Ich habe es mega gefeiert. Wahnsinnig gefeiert, dass ihr mir einen Zombie-Musical-Film rausgesucht habt. Das ja, war so mein.
Es war so passend, wie gesagt, wir wollten ja auf jeden Fall, wir sagten, okay, du kommst als Gästin, du machst selber Musik, du gibst ein Sing in the Rain, dann da haben wir gesagt, so komm, dann müssen wir das ja quasi abrunden als Musikfolge. Und ja, Kamen schläft diesen Film. Und ja, wie gesagt, er ist, kann man schon fast sagen, wirklich sehr einzigartig. So, es wird überall auch nur geschrieben, so dass der Zombie-Weihnachtsmusical-Film gibt es nur einmal so quasi bisher. Und ja, es ist ja noch witzig, dass du es gar nicht tatsächlich wusstest. Und kurze Einordnung, wo hast du den geguckt?
Ich habe den auf Amazon geguckt. Nee, Amazon oder Netflix? Was hattest du gesagt? Ich glaube Amazon, ne?
auf Prime, genau. Ist er.
Genau, ja. Auf Prime, genau. Und in Englisch.
In Englisch, okay. Dann hast du, ich habe den auch noch mal auf Prime nämlich geguckt, auf Englisch. Und ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ich muss nämlich noch mal nachgucken, weil, nur auch mal als random Fun Fact, aber nicht ganz unwichtig, es gibt von dem Film halt drei Versionen.
Ach, okay.
Es gibt den USA-Cut, der ist 93 Minuten lang, es gibt den UK, der nennt sich auch International Cut, der dauert 98 Minuten, und es gibt einen Festival-Cut, der dauert 108 Minuten. Und das ist schon gar nicht so wenig, ne? Also das klingt immer so wenig, aber man weiß ja, beim Film entscheiden ja manchmal Sekunden. Die Unterschiede der Laufzeit sind gar nicht so marginal. Und ich habe den halt damals, 2017, lief der auf dem Fantasy Filmfest, wo ich den halt auch gesehen habe, in der 108-Minuten-Fassung. Und ich meine nämlich, auf der deutschen Blu-ray ist nämlich der International Cut, also der 98-minütige. Und ich meine, auch auf Amazon ist auch der 98-minütige. Also wir müssten eigentlich jetzt alle die International-Version gesehen haben. Mir ist nämlich schon aufgefallen, als ich den bei Prime geguckt habe, hin und wieder dachte ich mir so, Moment, da fehlt aber was. Und deswegen, ich hatte halt diesen ja knapp fast 10 Minuten längeren Cut gesehen. Deswegen nur zur Einordnung, es gibt also noch einen sehr viel längeren. Den gibt es aber, soweit ich weiß, nur auf der englischen, auf der UK Blu-ray, genau. Da ist nur dieser dieser Super-Cut drauf, der 110-minütige. Genau. Aber nee, nur zur Einordnung, genau. Dann haben wir alle den International-Cut gesehen, also auch für die Zuhörer. Wenn ihr den bei Prime guckt, dann seht ihr quasi die etwas kürzere Variante. Das ist allerdings jetzt auch gar nicht, jetzt gerade bei so einem Zombie-Film wahrscheinlich wieder alles, oh mein Gott, da fehlt ja bestimmt irgendwie Gewalt und so. Nee, noch gar nicht mal. Es sind hauptsächlich Handlungsszenen und kurze, meistens Gags oder auch kurze Handlungserweiterungen. Ist für den Film jetzt nicht so mega wichtig alles. Ich habe mich noch mal ein bisschen durch den Schnittbericht durchgeklickt. Also man verpasst ja jetzt nicht so mega viel, es sind hauptsächlich Erweiterungen. Aber nur damit ihr es wisst, wenn ihr die ganz lange Version wissen wollt, dann müsst ihr nach England greifen, und da gibt's natürlich auch leider keinen deutschen Ton. So, das nur noch mal kurz als Einordnung. Und ja, Bina, als du dann gemerkt hast, dass wir dich da in ein Musical geworfen haben, wie viel gefiel dir denn überhaupt die Mischung an sich? Also jetzt, wir haben ja quasi hier einen A-Zombie-Film, B, und da warst du ja mit deinen Erwartungen gar nicht so weit weg, Shaun of the Dead, es ist ja auch auf jeden Fall eine Comedy, plus dann eben Musikbonus. Wie gefiel dir denn dieses Mashup dieser, ja, fast schon drei Genres so generell?
Also die Idee ist richtig geil. Die Umsetzung, also ich sag mal so, es waren ein paar Lieder, die ich echt ganz passend fand. Also der Intro-Song, der hat mich natürlich direkt weggehauen, weil ich fand es so toll. Ich fand es einfach fantastisch. Obwohl ich, als sie dann gesungen haben, ich habe den zusammen mit der Nina geguckt. An unserem, wir haben so einen kleinen Filmeabend gemacht, und da haben wir den zusammen geschaut. Und da habe ich auch gesagt, mich stört aber, dass die mich angucken. Weil die haben immer in die Kamera gesungen.
Und, ja, genau. Die machen immer quasi diesen typischen Zuschauer-Augenkontakt,
genau, die vierte Wand,
sobald die anfangen zu singen. Ja, genau.
Genau. Das war aber jetzt nicht ganz schlimm. Aber als dann, ich glaube, der Song, der danach kam, oder einer der Songs, die danach kamen, war dann plötzlich so ein richtig ernsthafter Song. Und ich dachte mir so, nee, nehmt euch bitte nicht so ernst. Bitte nehmt euch nicht so ernst.
Meinst du jetzt Hollywood-Ending?
Ich glaube, na, wo sie in diesem
Nee, Hollywood-Ending ist ja der in der Cafeteria, glaube ich.
In der Bowling-Alley sind.
Ah ja, genau. Ja,
Human Voice.
Ja, kann sein. Ja, genau, dass sie die Stimmen vermissen, genau. Was auch komisch, genau. Wo ich zu Nina gesagt habe, hey, ihr seid doch irgendwie zu fünft oder zu sechst da. Euch fehlen menschliche Stimmen.
Dann redet miteinander.
Redet miteinander.
Ich verstehe es, aber ich finde den Song trotzdem ziemlich gut.
Der Song, also musikalisch, der Song war wirklich gut, aber ich hatte halt
die Stimmung war nicht passend.
Ja, ich dachte, das wäre jetzt lustig und cool und abgedreht und so ein bisschen Buffy-mäßig, das Musical wie Buffy, das halt alles so ein bisschen mit Witz ist und mit Charme, aber das wurde dann plötzlich sehr ernst und dann war jeder Song relativ gleich, also die musikalisch haben sie immer versucht, so mal ein bisschen Rock reinzubringen, aber die Stimme hat dann überhaupt nicht zu dem Rock gepasst und war auch nicht wirklich gut eingebaut in den Song und dann war irgendwie so ganz oft für mich so Cringe-Momente, wo ich mir dachte, oh Gott, nein, hör auf, nicht singen, nein, nein, nein. Und das ist schlimm, wenn ich das schon sage in einem Musical.
Das ist bei dem, wo ich das ganz schlimm hatte, ist dieses Soldier at War, wo ihr Arschloch-Schwarm singt und dann aber auch so richtig hoch geht irgendwie, auf so
ja,
richtig
das,
hohe
nein,
Töne.
Also die Stimme passte nicht. Und als er dann so ein kleines Reprise-Moment hatte, wo dann alles so untergegangen ist und er dann nochmal diesen Refrain nochmal ganz kurz angesungen hatte. Oh, also es war, also die Idee ist so fucking gut. Die ist so witzig. So ein Musical aus Zombie und aber der hat sich für mich viel zu ernst genommen. Und dann eben auch viel zu wenig Abwechslung gehabt in der Musik. Die war immer sehr poplastig.
Ja,
also, wem es gefällt.
Der Film wandelt ja extrem stark halt überhaupt in der Tonalität, wie du sagst. Ne? Der ist ja zu Beginn, geht der ja wirklich sehr leichtfüßig rein. Mhm. Und fängt ja an wie so ein Typ. Also, der ist im Grunde auch der erste Song, oder generell kann man ja sagen, die Songs. Ich glaube, das war auch so, also das war, glaube ich, so ein bisschen die Intention des Films, oder der Idee. Die Songs klingen alle, die könnten alle aus dem High School Musical stammen, zumindest vor allem die fröhlichen, und das dann eben so konträr in so einen Horror-Comedy-Flick reinzupacken. Also ich glaube, das sollte ja der Gag daran sein, dass man solche poppigen Highschool-Songs eben damit verbindet. Aber wie du gerade sagst, der fängt ja sehr schwunghaft und lustig und ziemlich, ja, befreit an, wird dann aber in der zweiten Hälfte ja doch sehr düster und ja, auch sehr, sehr, sehr böse teilweise und sehr ernst. Und da sterben plötzlich Hauptcharaktere und so weiter. Und man denkt sich, ho, wo bin ich denn jetzt gelandet?
Ja.
Also das hat dir nicht gefallen, merkt man schon, ne?
Nee, also das, also nicht gefallen ist auch komplett, also es ist, der war nicht furchtbar. Also mir hat der schon gefallen, der Film. Ich fand es halt, wie gesagt, die Idee war fantastisch gewesen. Aber
dir hätte es besser gefallen, wenn er durchgehend eher gute Laune und eher lustig und so einen Ton behalten hätte.
Mehr so böse, sarkastisch, zynisch. Das hätte mir super gut gefallen.
Halt wie Shaun of the Dead.
Was ja. Eine Szene, die ich allerdings richtig gefeiert habe und wo ich einfach nur auf dem Boden lag vor Lachen, war, als das eine Mädchen bei dieser Aufführung diesen sehr, sehr, sehr obszönen Song ist. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Es war fantastisch. Also das war mit Abstand mein Lieblingssong.
Die Lisa mit ihrem Santa Claus Song.
Ja,
ne?
Es war fantastisch. Und also
generell fand ich, aber der Fisch-Rap, der davor war, den fand ich auch nicht so kacke.
Welcher?
Der Fisch-Rap von diesen zwei komischen Dudes, die da über Fische rappen.
Ach so, ja. Ja, mit dem Pinguin-Kostüm.
Ja.
Ja.
Es ist halt, ich geb dir absolut recht. Der Film fängt so an, der Anfang finde ich halt großartig. Ich liebe Hollywood Ending, den Song, der in der Cafeteria.
Der ist super, ja.
Der läuft auch immer noch rauf und runter in meiner Playlist. Und bis zu Human Voice finde ich das alles cool. Du hast dann ja noch den Zombie-Kopf-Gag in der Bowlinghalle, wo ich auch sehr laut lachen musste. Und danach nimmt das aber immer weiter ab. Da wird er halt immer mehr zu einem ernsthaften Zombie-Film.
Ja, vor allem ernsthaftes Drama. Ja, also dass da am Anfang schon Untertöne drin sind, natürlich von so typischen, haben wir auch ja in der Zusammenfassung gehört, da werden jetzt ziemlich viele so Jugendthemen angesprochen, ne? So loslassen und was will ich mit meinem Leben anfangen und so weiter. Das ist ja auch okay, aber die nimmt er sich dann sehr zu Herzen. Und er spielt die dann am Ende nur noch auf dieser Ebene aus, so, ne, wie geht's weiter und Zukunft und so weiter. Und das ja verbunden dann eben mit dieser Apokalypse im Gedanken, so, ne, quasi Welt ist beendet, was sind jetzt noch meine Gedanken wert und so weiter. Da wird er halt schon sehr emo und düster irgendwie. Und das steht dem nicht so richtig. War so immer so mein Empfinden.
Ja.
Oder sie wussten halt nicht so richtig, wie sie es umsetzen sollen halt, ne?
Ja, ich konnte es auch nicht so richtig greifen, weil an sich ist es ja kein schlechter Twist. Also es ist ja auch beim gern zitierten Buffy-Musical ist es ja genauso, dass dann irgendwann der Twist kommt, wo es dann halt wirklich traurig wird. und dramatisch. Aber irgendwie kann an den relativ jungen Schauspielern gelegen haben. Keiner hatte so wirklich großartige Tiefe. Also es war mir eigentlich ziemlich egal, dass da welche gestorben sind. Ich kannte halt nur deren Verbindung miteinander. Aber das mag so ein bisschen auch an der Länge liegen, weil der ist ja auch nicht wirklich lang. Also der ist ja wirklich sehr kurz, der Film. Also wirklich viel aufgebaut wird da ja nicht. Und auch die Beziehung von ihr zu ihrem Vater wird ja nur angerissen. Und dann am Ende ist es plötzlich so ein großes Ding, wo du dann erstmal nochmal drüber nachdenken musst, okay, was war denn da jetzt eigentlich gewesen? Und warum ist das denn jetzt so? Und wie muss sie sich denn jetzt eigentlich fühlen? Also es war alles, ich glaube, dieser ganze Film war eine richtig gute Idee, richtig großes Engagement, aber irgendwie nicht zu Ende. Das ist nicht rund. Das ist.
Absolut. Ja, ich finde, der hat ganz viel so Regiedebüt, Hochschulabschlussfilm, Feeling.
Ist es quasi auch. Der Regisseur hat erst den und zwei Kurzfilme gemacht.
Oh. Ja. Dann gut.
Aber ja, es ist tatsächlich eher das erste große Projekt quasi, ja.
Mhm.
Und das merkt man halt auch an manchen Stellen, dass er halt da dann so ein bisschen den Griff verliert und nicht mehr so richtig weiß, wohin geht. Ich meine, also zumindest lese ich das so. Wir haben ja sogar ein Shaun of the Dead Zitat mit dem, wie heißt das denn nochmal? Nothing's gonna stop me now. Was der Schulleiter singt, als er diese einsperrt. Der hätte eigentlich, sein Bart hätte länger sein müssen und hätte noch dran rumzwirbeln müssen, so böse, wie der von vornherein guckt. und es ist schon relativ klar, dass das irgendwie die Vorlage war. Aber so richtig, ich finde, der Film traut sich nie, so den ganzen Weg zu gehen.
Ja.
Ja, fühle ich, was du sagst. Also ich habe jetzt ja auch nochmal geguckt und bei mir irgendwie, ich sehe das auch alles, die Probleme, und trotzdem gefällt er mir sehr gut. Also irgendwie kann ich dem sehr viel verzeihen. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, weil, wie gesagt, ich verstehe genau eure Punkte und ich finde auch immer, dass der diesen Twist so. Ja, kann man machen, sich aber auch so, den muss man auch können, so, ne? Und der wird nicht getragen so richtig. Und es ist auch so ein bisschen das Problem, dass auch zu lange Figuren getrennt sind. Weil du hast ja halt dann quasi einmal die Gruppe in der Schule und dann die Gruppe in diesem Bowl, in der Bowlinghalle. Und bis die zueinander finden, wie das dauert, auch zu lange. Das ist das, was du gerade sagst, Bina. Die Verbindung zwischen ihr von Anna und ihrem Vater, du siehst ja nur am Anfang einmal. Und danach sind sie ja getrennt den ganzen Film über. Und am Ende finden sie wieder zusammen, wo er dann gefesselt ist auf der Bühne. Und dann ist ja quasi auch schwer vorbei. Und dazwischen sollst du irgendeine Emotion entwickelt haben. Dass die nicht stattfinden kann, weil die Figuren gar nicht miteinander aufgebaut wurden, das ist auch leider klar. Ne? Also vielleicht ist ja auch diese Trennung von zwei Locations auch vielleicht zu lang im Film. Das ist immer so ein bisschen, was ich denke. Aber was ich nochmal von dir wissen wollte, ist generell, wie fandst du denn die Figuren? Für sich genommen. Also hast du schon gesagt, ja, nicht viel Tiefe für dich, hast du gesagt. Okay, eine Sache sehe ich auch so, dass die auch nicht so richtig in die Gänge kommen. Aber man so generell so, vielleicht auch Anna, gerade auch Verbindung dann mit ihrem besten Kumpel hier, ne, der, wie heißt er? Nick? Ist es Nick? Nee, Nick ist der Arschlochfreund. Der John, genau, John. So Anna und John, und dann aber auch eben mit Nick so. Wie fandst du die Figuren generell? Fandst du sie sympathisch irgendwie? Konntest du mit denen schon so ein bisschen mitfiebern oder waren die dir auch so völlig gleichgültig? Wie findest du das, die Figuren?
Also ich finde ja, ich bin ja eh immer Fan von so Sidekicks und den bösen Figuren. Das bedeutet, Anna und ihr Freund waren für mich so, ja, kann man jetzt austauschen. Richtig geil fand ich die kleine Blonde. Die war fantastisch, die so wahnsinnig badass war.
Mit den kurzen Haaren, die?
Ja, die war super.
Die ist cool. Ja.
Und den Schulleiter, den fand ich fantastisch. Also allein dieses Böse und der Song war zwar ein kleines bisschen cringe, weil es nicht ganz zu ihm gepasst hat.
Ja, das stimmt, auch stimmlich leider. Ja.
Stimmlich, genau, aber an sich war der Songtext und dass sie so diesen leichten Swing-Vibe gemacht hat, fand ich schon geil. Also den fand ich auch fantastisch. Der Vater von, ja, das war also diese lieben Charaktere, diese Hauptcharaktere, die sind für mich sehr austauschbar gewesen. Aber wie gesagt, diese Sidekicks, die waren für mich der absolute Hammer. Ich fand auch ihren Freund da, den Bösen, also nicht den Freund, genau, den Nick, den fand ich auch cool. Also der war zwar auch ein bisschen, ja, das Singen war nicht so seins, aber
Aber Zombies Toetown.
Ja, von der Figur her fand ich es halt super. Oder auch eben dieses obszöne Lied und
ja, was ich bei Nick immer viel gelesen habe, was vielen sauer aufstößt, ist, dass er ja schon so als krasses Arschloch und Mobber der Schule ja erstmal eingeführt wird. Und dann am Ende aber fast so ein Heldenbonus bekommt dann am Ende des Tages, weil er dann doch irgendwie mitgeholfen hat und keine Ahnung. Und er wird immer so ein bisschen dem Film wird ausgelegt, sodass er quasi so einen Mobber am Ende zum Held macht, obwohl er eigentlich trotzdem ein Arschloch ist. Wie fandst du das? Hat sich das gestört, dass er da so ein 360-Grad-Wandel, der, also war ja nicht mal ein Wandel so richtig, aber so, hat sich das gestört?
Er ist immer noch scheiße.
Ist immer noch scheiße. Hat dich das gestört oder war dir das egal?
Nee, das habe ich auch gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also ich fand ihn eigentlich nur cool, weil ich den so trashig fand. Und nicht, also ich meine, klar, ich fand ja dieses Mobbing-Ding doof, aber das ist, also A, es ist ein Film und B, mache ich mir da tatsächlich als Zuschauer nicht so die tiefgängigen Gedanken drüber. Also ich habe eigentlich habe ich immer nur geguckt, okay, mal, wer wird vielleicht draufgehen? Dass am Ende so viele draufgegangen sind, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich doch schon überrascht. Also ich fand es auch das Ende, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber das Ende war auch so, okay, also ja, bin ich einverstanden mit, ist jetzt ziemlich drastisch, aber ist okay. Aber also so schlimm fand ich das jetzt bei dem Nick tatsächlich gar nicht. Also jetzt, wo du es sagst, ja, könnte man so sehen, es hat ja doch einen ganz schön heroischen Abgang, allein mit der Reprise, die er dann nochmal, wo er dann nochmal seinen Song ansingt. Aber ja, also so schlimm
Ich bin da halt auch, ich finde halt, der Film ist nicht generell als Ganzes ist nicht eben so für voll zu nehmen, dass ich da jetzt sowas ankreiden muss, ne? Weil wäre das jetzt ein wirklich ernsthaftes Sozialdrama oder so und da wäre das so, okay, dann hätte ich gesagt, okay, das ist ein Problem. Aber weil in dem Film halt generell alles so drüber ist und ja, okay, du hast halt hier den Arschlochcharakter, der an der Schule Leuten mit Törtchen bewirft, so ja, den gibt's halt in jeder Schule mindestens einen und ja, kann man irgendwie bemängeln, aber ich finde auch, das ist nicht der Film dafür, um das hier anzubringen. So sehe ich das halt immer so. Ja. Also, ja, es fällt auf und ja, er ist ein Arschloch, aber es ist halt der Arc des Charakters und wie gesagt, das ganze Fundament des Films, glaube ich, gibt nicht her, dass man da jetzt so, glaube ich, so engstirnig jetzt mal hier sein muss, sage ich mal.
Aber ist immer so meine Meinung. Wenn du schon Arc sagst, ist es halt ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. So richtig einen Charakterbogen hatte der Typ ja nicht. Er ist scheiße, dann verschwindet er, dann taucht er wieder auf, hat seinen scheiß Song, ist immer noch kacke. Und dann ganz am Ende macht er was Cooles.
Naja, und dann kommt halt natürlich raus, erst am Ende, was ja aber die ganze Zeit schon wie mit Foreshadowing betrieben wird, dass er und Anna mal was hatten. Und dann kommt er dazu, dass er ja auch noch mal, Anna hat ja ihre Mutter verloren. Und bei ihm ist es halt, dass, ich glaube, der Vater, oder zumindest hat er ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater oder irgendwie sowas. Also die beiden verbindet quasi Probleme mit ihren Eltern so. Das ist dann der Arc so. Aber so richtig, haben wir ja schon gesagt, so richtig tief geht das halt alles nicht, ne? Ja.
Ich glaube, das ist aber, ich verstehe total, warum du sagst, dass der Film dich trotzdem irgendwie abgeholt hat, weil ich finde, du merkst den ganzen Film einfach, dass wirklich jeder Einzelne, der da sitzt, auch wenn es nur irgendein Tänzer ganz hinten in der Ecke ist, die haben alle so einen Bock.
Ja.
Ne? Also ich verstehe total, was du meinst. Er ist nicht perfekt, der Film, der hat die Songs sind nicht wirklich perfekt abgemischt, auch musikalisch ist es alles im Studio, also es sind keine großartigen Orchester, es ist alles nur Studiomusik, es ist, ja, aber es ist wirklich wie so ein ganz, ganz doll mit ganz, ganz viel Liebe gemachter Abschlussfilm. Also total,
ja, genau, ja.
Total cool. Also es,
und natürlich, ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich habe jetzt 2017 halt im Kino damals gesehen, auf dem Filmfest und jetzt halt nochmal für den Podcast und ich hatte auch schon die Befürchtung, dass ich so ein bisschen Kinobonus hatte, weil auf dem Filmfest war der natürlich auch irgendwie so, da ist ein anderes Feeling, ne? Mhm. Ich weiß halt noch, da war echt gute Stimmung, die Leute fanden ihn cool, es gab teilweise Szenenapplaus für coole Sachen irgendwie, da war natürlich eine aufgeheizte Stimmung irgendwie und alle fanden den irgendwie nice, weil das mal was anderes war auch und ich hatte schon so ein bisschen Angst, als ich jetzt nochmal geguckt habe, dass ich jetzt so denke, uff, warum habe ich den so geil gefunden? Aber nee, er hat mich doch wieder gekriegt. Und dann dazu jetzt noch irgendwie trotzdem doch dieses Weihnachtstheme, was gerade irgendwie so stimmig war, neben mir stand mein Weihnachtsbaum und das hat irgendwie alles gepasst. Und ja, wie du sagst, ich kann ihm, glaube ich, viel verzeihen, weil, ja, wie ihr schon richtig sagt, so, also es ist ja auch so, es ist sein erstes größeres Projekt von diesem Regisseur hier. Und wie du sagst, er hat trotzdem so eine Energie, die mich packt und irgendwie, ich finde dann, auch wenn sie vielleicht nicht immer alles mittragen können, ich finde den Cast trotzdem sympathisch so. Auch wenn du sagst, dass sie austauschbar sind, auf jeden Fall. Und deswegen auch die großen Momente, wenn halt die Hauptcharaktere dann irgendwie draufgehen. In anderen Filmen wäre ich da am Boden zerstört und hier ist es so, ja, ist ja blöd. aber es geht ja gleich weiter, wo ist der nächste Song? Also dir sind andere Dinge wichtig in dem Film. Und deswegen hat bei mir dann die positive Stimmung, auch wenn der Film dann halt auch trotzdem natürlich in eine andere Richtung kippt irgendwann, dieser Bock, der da steht, hat mich dann doch überzeugt am Ende wiederum. Aber ich verstehe trotzdem, wie gesagt, komplett deine Punkte, warum er da bei dir ein bisschen verloren hat. Die verstehe ich komplett, Bina.
Aber es gibt eine Szene, die ich einfach geliebt habe. Die war ganz, 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 ganz klein. Aber an die ist hängen geblieben. Wo die beiden, das Pärchen, zu den Zombies werden und als Zombies aneinander vorbeilaufen und sich so an den Händen kurz fassen.
Ah, ja.
Oh mein Gott, ich hatte Tränen in den Augen, das war so schön. ja, aber das sind halt wirklich so Kleinigkeiten.
Genau das ist halt das Ding. Du hast die beiden, die gesamte Zeit eine Verbindung haben und wo man auch mehr von den Figuren kennt. Und dann haben sie halt so einen Moment und dann bewegt er einen.
Ja, das hat funktioniert. Also da war ich hin und weg, das fand ich so süß.
Ja, das ist eine gute Szene. Und die Szene, wo ich immer mit am meisten lachen muss, weil sie auch so richtig, also die ist so richtig schön realsatirisch und von solchen Momenten hat der Film mehr gebraucht, ist, wo sie in der Bowling Center sind. Und das ist doch der erste, nachdem sie realisiert haben, was überhaupt los ist. Und sie wollen halt ins Internet gehen. Und sie gehen halt auf Social Media, weil da gerade, weil natürlich dann schon irgendwie der Hashtag Evac-Selfie trendet. Ja. Und du siehst diese ganzen Selfies mit Leuten, die sich so mit Zombies ablichten. Und dann ist der Kommentar auch noch so, wir haben verdient auszusterben. Und ich dachte mir so wäre es. So wäre es.
Es wäre so. nicht anders.
Wenn heute Corona ist, nächstes Jahr Zombies, dann sähe das genau so aus. Ja. Und das ist der witzigste Moment, weil er so real ist. Und von diesen Momenten hätte ich gern mehr gehabt.
Ja, das stimmt. Nee, der war wirklich passt.
Weil das ist der Shaun of the Dead-Moment. Genau solchen Humor hatte Shaun of the Dead, der halt dieses Zombie-Ding mit dem Alltag verbindet. Und da haben einfach, glaube ich, hier die Writer nicht so das Händchen für gehabt. Aber das war ein richtig guter Moment, weil ich mir dachte, genau so wäre es.
Das stimmt.
Ja, cool. Okay, also Endresultat oder Endfazit ist, du fandst ihn nicht komplett scheiße, aber er hat dich nicht vollends abgeholt.
Ich würde sagen, es war ein sehr schönes Popcorn-Kino.
Mhm. Das ist ja auch völlig, völlig legitim, denn manchmal braucht es ja auch gar nicht mehr, muss man ja auch mal sagen. Kann ja nicht jeder Film Singing in the Rain sein, das ist ja auch klar. Und vielleicht, wenn der Regisseur das Genre weiter verfolgt, vielleicht kann er noch ein paar Nachfolger bringen und irgendwann erreicht er dann doch noch die Qualitäten, die uns alle abholen. Mal schauen. Aber ja, wie gesagt, End of the Apocalypse kriegt ihr, wie gesagt, überall im Grunde auch zu kaufen oder zu leihen. In Deutschland halt in dieser internationalen Fassung, wenn ihr alles haben wollt, noch ein paar Gags mehr, ich glaube ein, zwei blutige Sachen mehr, 10 Minuten mehr Film, dann müsst ihr nach England gehen oder zur englischen Version greifen. Ja, dann wären wir, was das angeht, erstmal am Ende der Besprechungen. Und bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, haben wir natürlich jetzt auch wieder die große Vergaberunde zwischen Matze und mir natürlich für die nächste Folge.
Sorry, Bina, dass du da jetzt raus bist.
Ist in Ordnung, ich höre zu und grinse weiter.
Ja, aber trotzdem natürlich bin ich sehr gespannt, ob Bina die beiden Filme irgendwie oder einen von beiden kennen wird. Wir wissen immer nicht, was der andere vorbereitet hat. Matze, willst du anfangen? Schick mir rüber, was muss ich gucken?
Natürlich. Ich war ein bisschen.
Ich habe schon wieder Angst.
Nö, brauchst du eigentlich nicht. Ich habe ihn nicht bei dir gefunden und ich bin deswegen gespannt. Ich hoffe, du kennst ihn nicht.
Schieß rüber. Nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Auch so ein Ding, was ich immer von mir hergeschoben habe. Lemony Snickets, wie heißt der auf Deutsch? Rätselhafte Ereignisse, glaube ich?
Ich glaube, ja.
Ja, A Series of Unfortunate Events.
Den Film, nicht die Serie.
Ja, genau, den Film natürlich. Nee, habe ich nicht gesehen. Kenne ich nicht. Bin ich gespannt. Ich bin ja, Bina, kennst du den?
Ja.
Kennst du schon, okay.
Kurz
Zwischenfazit.
Wie ich den fand?
Ja.
Sehr schön.
Okay, ist schon mal eine Tendenz. Ich bin ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja großer Jim Carrey-Fan. Deswegen direkt mal ein Bonus definitiv. Ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, warum ich ihn immer vor mir hergeschoben, aber ich habe ihn immer so als krassen Kinderfilm abgetan, deswegen habe ich ihn immer so, du lachst schon, das ist gut. Und ja, mal gucken. Wie hat Jim Carrey ist schon mal ein Bonus, bin ja großer Fan von ihm. Von daher bin ich gespannt, gucke ich mir an. Wo gibt's den, Matze? Hast du
was? Netflix müsste den Film haben. Die haben ja auch okay. Die Serie gemacht.
Ich finde ihn auf jeden Fall.
Neil Patrick Harris als Graf Olaf.
Ja, genau. Ich finde ihn schon. Na gut, dann zu deinem Film. Du guckst folgenden auf Discord.
Ich gehe mal stark davon aus, dass Bina Burning nicht kennt.
Nee.
Der ist, war das 2018 oder 19?
Ich glaube, der ist von 18.
Ja, das ist der so ein bisschen.
Ja, 18.
Bisschen Fahrt in der Filmbubble aufgenommen hat und sehr, sehr, sehr hoch gelobt wurde.
Er polarisiert. Denn beim ersten Mal fand ich ihn, im Kino habe ich ihn auch gesehen, fand ich ihn auch nur so,
Ist doch auch so ein 3-Stunden-Ding, ne?
Ja.
Ah, geil.
Der ist halt extrem lang. Das war auch, glaube ich, der Grund, weil der fing erst abends um 22:30 an auf dem Filmfest. Und das war halt, ist halt immer für diese drei, ich weiß nicht, warum die abends um 22:30 ein 3 Stunden koreanisches Psychodrama zeigen müssen. Aber der wächst und der ist halt super interessant einfach. Das ist so ein Brainfuck-Film. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu dem sagen wirst. Und Bina, wenn du so auf asiatisches Kino ein bisschen stehst und interessiert bist und so ein bisschen Mystery, Thriller, Drama, ist schon echt schwer zu beschreiben. Der ist schon sehr weird. Also ich kann ihn nur empfehlen. Aber wie gesagt, muss man Sitzfleisch für haben.
Wo ist der?
Burning, das ist eine gute Frage. Ich
Prime, glaube ich.
Hat der Prime noch?
Ich bin zumindest der Meinung, dass
finden wir doch jetzt direkt live heraus. Ja, ist bei Prime.
Ach gut, genau. Dann kommt er auf die Liste. Nächster Film, den ich gucke.
Wie gesagt, am besten davor nicht müde sein, weil das ist ganz schlecht. Mhm. Der dauert ein bisschen, also der ist lange und der ist auch ruhig eher. Der hat seine Lautmomente, aber der ist eher ruhig, deswegen muss man drauf Bock haben, drauf eingestellt sein. Aber dann kann der echt.
Schön, dass man Bock drauf haben muss.
Da muss der. Nee, das muss man so im Film einfach sagen. So, da musst du ein bisschen wissen, worauf dich einlässt, gerade bei der Laufzeit. Aber der, wenn man den wirklich aufnehmen kann, dann ist der echt krass gut, ja.
Ach, witzig, das basiert auf einer Geschichte von Haruki Murakami, wusste ich gar nicht. Kennst du ihn wahrscheinlich nicht, André, oder?
Doch.
Du warst so still.
Nee, das war mir bewusst. Es klang so wie ein Monolog mit dir selber. So, das ist aber spannend. Ja, ich bin wirklich gespannt. Das wird wieder eine sehr interessante Mischung. Lemony Snicket und Burning.
Das wird auch richtig gut für das für die Folgentitel-Umfrage.
Naja, also Burning ist ja sehr kurz und aus Lemony Snicket kann man ja dann viel machen.
Ja, aus Lemony Snicket eine Reihe rätselhafter Ereignisse oder so. Wird spannend.
Brennt.
Brennend.
Lemony Snicket brennt, das ist die Folge.
Ja, das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, direkt auf Platz 1.
Ich bin ein einfacher Mensch, ich brenne.
Wofür denn?
Mal gucken, ob ich wieder einen Film brenne. So, bevor wir weiter schlechte Witze machen, würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier an der Stelle mal. Also, nächste Folge dann Lemony Snicket und Burning. Diese Folge hatten wir bei uns, die liebe Bina. Bina, vielen, vielen Dank nochmal für deine Anwesenheit. War wunderbar mit dir.
Dankeschön. War auch schön mit euch.
Und danke für deinen super Filmtipp hier, den du uns beschert hast.
Bildungslücke geschlossen.
Bildungslücke geschlossen, erfolgreich auch geschlossen. Das ist auch immer so eine Sache bei uns hier. Und sag noch mal, wo kann man dich überall finden? Du machst vor allem Kopfstimme, ne? Ist dein Channel auf YouTube, wo man
deinen
Ergüssen folgen kann. Genau.
Genau, das ist mein Job. Für gute Laune in dieser furchtbaren Zeit mache ich lustige 3-Akkord-Lieder, die jeder mitsingen kann und mitspielen kann. Aber ich bin sonst auch auf Twitch zu finden. Da mache ich unter Bina Bianca Musik, manchmal ein bisschen Phasmophobia und sonst auch auf Twitter, Instagram, YouTube. Ich bin einfach überall.
Du bist überall.
Ja,
genau. Überall. Also folgt Bina überall. Vor allem, wenn ihr auf Social folgt, könnt ihr manchmal mit über die Videos mitbestimmen. Das ist immer super lustig, wenn du wieder Inspiration suchst für deine Songs.
Oh ja.
Denn die stammen ja, also vor allem die Texte sind ja sehr alltagsbezogen. Und deswegen sind sie auch sehr, glaube ich, sehr beliebt, weil viele Leute sich damit identifizieren können. Hab da auch so einige Lieblingssongs von dir, wo ich immer wieder sage, ja, genau.
Und ich arbeite dann am Zombie-Musical.
Genau, du arbeitest am Zombie-Musical-Song. Und und deine ganzen Kanäle verlinken wir natürlich in den Shownotes. Also folgt Bina fleißig. Da gibt's ganz tollen Musik-Content. Und ja, wir hören uns wieder dann in 2 Wochen beim Schaubefehl. Und bis dahin, bleibt gesund und bis bald.